Wir leben in einer sehr interessanten, sehr spannenden Zeit. Die Zahl der Menschen, die vor Krieg und Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch nie so hoch wie heute. Mitte 2018 waren laut UN-Flüchtlingshilfe 68,8 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Dass Menschen auf der Flucht sind, hat meistens wirtschaftliche, politische, auch religiöse Gründe, und man versucht, Sicherheit, Zuflucht zu finden in anderen Ländern, wo es eben kein Krieg und keine Verfolgung und keine Hungersnot und keine Existenzängste, keine Bedrohung gibt. Auch bei uns in Deutschland haben in den letzten 3 Jahren viele Flüchtlinge Zuflucht oder auch ein besseres Leben gesucht. Und man hört ja auch immer wieder in der Presse, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, dass Kirchengemeinden manchmal Flüchtlingen Unterschlupf gewährten, um sie vor Abschiebungen zu schützen. So konnte man das zum Beispiel in einem Spiegel Online-Bericht vor einiger Zeit lesen. Von über 323 solcher Asylfälle bundesweit mit ungefähr 147 Menschen, davon 145 Kinder, war da die Rede. Allerdings habe ich letzte Woche nochmal nachgeprüft, laut Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, gibt es also tatsächlich so einen Verband, sinkt die Zahl von neu begonnenen Kirchenasylen. Wenn man auf der Flucht ist, sucht man Zuflucht auch an Orten wie Klöster und Kirchen oder sogenannten heiligen Orte, Orte sozusagen Heiligtümer. Selbst im Alten Testament gab es für das Volk Israel solche Asylstätten, wohin man fliehen konnte, wenn man bedroht war. Nun, David, dessen Geschichte wir seit ein paar Wochen fortlaufend in den Predigten betrachten, ist auch auf der Flucht. Und wie wir gleich sehen werden, sucht auch er Zuflucht an einem sogenannten heiligen Ort. Also Kirchenasyl gab es auch damals schon. Er flieht vor König Saul, dem ersten König Israels, der fest entschlossen ist, David zu töten. Er hat auf seinen Kopf einen Preis ausgesetzt. David zu töten ist nicht nur eine persönliche Angelegenheit Sauls, motiviert von Eifersucht und Neid, sondern eine politische Sache geworden. Die Wörter fliehen, floh, flüchten kommen immer wieder in diesen Kapiteln vor. Er befindet sich also auf der Flucht, dieser David, und er kämpft ums Überleben. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, wie er sich in seiner Not im Gebet zu Gott hinwendet, wie er seinen Emotionen, seiner Angst, seinem Schmerz eine Stimme gibt und seine Hilfe bei Gott sucht. Auch wenn seine Feinde wie so wilde, knurrende Hunde ihn umgeben, will er Gott vertrauen und Gott Loblieder singen und sich an Gottes bedingungsloser, loyalen Gnade festhalten. Psalm 59 war das. Aber inmitten all dieser Feindschaft erlebt David auch eine einmalige Freundschaft, und zwar mit Jonathan, Sauls Sohn. Auch darüber haben wir vor ein paar Wochen in einer Predigt nachgedacht. Und in Kapitel 20, 1. Samuel 20, lesen wir dann, wie David von Rama, noch nicht so weit, Benny, ich bin noch in der Einleitung, kommt aber gleich. Wir lesen da in Kapitel 20, wie David von Rama, dieser Prophetensiedlung in Najot, wo er Samuel nochmal getroffen hatte und wo Saul dann zuerst seine Boten und dann selber hingeht, um David zu töten, aber er gerät, alle geraten in den Bann des Guten. Sie haben keine Chance gegen Gottes Geist. Nach dieser Begebenheit flieht David nochmal zu Jonathan. Sie treffen sich nochmal. Diese Geschichte, die in 1. Samuel 20 erzählt wird, ist wirklich außerordentlich dramatisch. Die zwei Freunde sind sich bewusst, Saul ist es wirklich ernst. Er wird alles tun, um David zu töten, und so erneuern sie ihren Freundschaftsbund. ganz berührend dort, der nicht abhängig ist von den Umständen, von diesen schwierigen Umständen, und verabschieden sich in einer sehr, sehr herzlichen Weise und jeder geht seinen Weg. Und dann folgt Kapitel 21 und dort lesen wir dann, wie David nach Nob flieht, wo er ein Heiligtum und einen Priester findet. Und das ist unser Thema heute. Auf der Flucht, Zuflucht im Heiligtum. Mit diesem Kapitel beginnt die Geschichte von Davids Wanderung im Exil. Sie wird fast 10 Jahre lang dauern. Und jetzt lesen wir mal diese Verse. 1. Samuel 21,1. Auf seiner Flucht kam David nach Nob zum Priester Achimelech. Dieser lief ihm aufgeregt entgegen und fragte: Warum kommst du alleine? Weshalb ist niemand bei dir? David erwiderte: Der König hat mir einen Auftrag gegeben, von dem niemand etwas erfahren darf. Die Leute habe ich an einem bestimmten Ort bestellt. Aber jetzt, hast du etwas zur Hand? Kannst du mir 5 Brotfladen geben oder was sich sonst hier auftreiben lässt? Ich habe aber kein gewöhnliches Brot hier. Nur heiliges Brot ist da, wandte der Priester ein. Wenn sich deine Männer nur von Frauen ferngehalten haben, seit vorgestern sind wir mit keiner Frau in Berührung gekommen, sagte David. Seit unserem Aufbruch sind auch die Waffen der Leute rein. Auch wenn es nur ein gewöhnliches Unternehmen ist, so werden sie heute erst recht rein sein. Mit anderen Worten, wir sind alle kultisch rein. Wir haben niemanden umgebracht und wir hatten auch keinen Sex mit irgendwelchen Frauen. Da gab der Priester ihm die heiligen Brote, die man eben vom Tisch im Heiligtum abgeräumt hatte, um frisches Brot aufzulegen. Andere Brote waren nicht da. An diesem Tag hielt sich dort vor Jahwe auch ein Mann aus dem Gefolge Sauls auf. Es war der Aufseher über Sauls Palastwache. Er hieß Doeg und war ein Edomiter. David fragte Achimelech: Hast du nicht einen Speer und ein Schwert für mich? Ich konnte meine Waffen nicht mitnehmen, weil die Sache des Königs so dringend war. Doch, sagte der Priester, wir haben das Schwert des Priesters, des Philisters Goliath hier, den du im Terebintental erschlagen hast. Es ist in einen Mantel gewickelt und liegt hinter dem Ephod. Wenn du willst, kannst du es haben. Eine andere Waffe ist hier nicht. Gib es mir, sagte David. Solch ein Schwert gibt es nicht noch einmal. Ungefähr 20 Jahre alt war der David, als er vor Saul fliehen musste. Und er sucht auf seiner Flucht Zuflucht an einem heiligen Ort in Nob. Und Achimelech, ein Urenkel Elis, ist ein Priester in diesem Heiligtum. Nob, das lag irgendwo auf halber Strecke zwischen Jerusalem und Gibea. Manche Bibelforscher sind der Meinung, dass sich der Ort auf dem Ölberg oder dem Skopusberg befand. Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Heiligtum um die Stiftshütte, die nach dem Unglück von Silo, wo die Philister eingefallen sind und Silo verwüstet hatten, sich jetzt in Nob befand oder dort aufgestellt wurde. Also das Hintergrundbild, naja, das ist ein Bild aus Timna, einem Park in Israel. Das passt vielleicht nicht so ganz, aber es soll die Stiftshütte darstellen. In echt, ist also ein Modell übrigens. Im Alten Testament hatte Gott bestimmt, dass er mit seinem Volk zunächst in der Stiftshütte, später im Tempel, durch die Priester, besonders dem Hohepriester, kommunizieren will. Und die Stiftshütte war so ein heiliger Ort. Nun wird das Wort heilig verwendet, um die Andersartigkeit, die Reinheit, die Schönheit Gottes zu beschreiben. Gott ist heilig. Er ist getrennt von allem Bösen. Wir Menschen können Gott nicht dadurch verstehen, dass wir uns von unseren menschlichen Erfahrungen irgendwie auf ihn schließen, indem wir das Beste, was wir sind und uns vorstellen können, irgendwie vergrößern und dann projizieren und das dann Gott nennen. Geht nicht. Gott ist anders. Gott ist ein Geheimnis. Er ist auch nicht empirisch untersuchbar, wie unser Frank in seinem Labor Beweismaterial untersucht. Wir können Gott nicht unter unsere Kontrolle bringen. Wir können uns ihm nur angemessen nahen, in Ehrfurcht und Verehrung, in demütigem und gehorsamer Anbetung. Und in der Geschichte Gottes wird uns Menschen, mit uns Menschen haben eben bestimmte Orte, an denen oder durch die sich Gott offenbart hat, immer eine besondere Rolle gespielt. Man hat Gott an diesen Orten gesucht und verehrt. Eigentlich in allen Kulturen haben Menschen bestimmte Orte oder Stätten zu sogenannten Heiligtümer erklärt. Und nicht selten entwickelten sie dann um solche Orte auch ein gewisser Aberglaube. Das kann man erkennen, wenn man eben so einen Ort wie die Grabeskirche in Jerusalem oder auch andere Kathedralen oder auch Tempel in anderen Kulturen besucht. Den Menschen hat also schon immer solche Orte fasziniert und er hat sie gebraucht, an denen er meinte, irgendwie hier mit Gott in Verbindung zu treten, ihn zu spüren, ihn zu erkennen. Wir könnten also ganz allgemein Heiligtum als einen Ort bezeichnen oder definieren, wo man mit Gott in Verbindung tritt, wo man auf ihn hört, ein Ort, wo Gottes Wahrheit bewahrt und verehrt wird, ein Ort, an dem man sich an die Situationen erinnert, an denen Gott handelte und seine Macht bewies, auch ein Ort, wo man Zuspruch und Zuflucht und Ruhe finden kann. Und meine Lieben, ich glaube, auch für unser geistliches Leben ist solch ein Ort wichtig. Und für mich ist der sonntägliche Gottesdienst auch so ein Ort, der zum Heiligtum wird, weil wir hier gemeinschaftlich mit Gott reden, weil wir vor ihn treten, weil wir gemeinschaftlich ihn loben und auch gemeinschaftlich auf ihn hören, wenn sein Wort verkündigt wird. David ist also auf der Flucht und er sucht Zuflucht im Heiligtum in Nob. Er kommt dort hungrig und verzweifelt an. Der Priester Achimelech läuft ihm entgegen, ist verwundert über sein plötzliches Auftauchen. Warum bist du in solcher Eile? Warum bist du alleine? Was geht dir eigentlich vor? Fragt der David. Und was tut David? Er beruhigt den Priester mit Lügen. Ich bin im Auftrag des Königs unterwegs. Bald werden einige junge Männer hier auftauchen. Alles ist top secret. Frag nicht nach Details. Gib mir lieber was zu essen. Es ist unklar, warum David sich hier einer Notlüge bediente. Vielleicht wollte er Achimelech schützen, damit man diesem nicht ankreiden könnte. Er hätte David auf der Flucht geholfen. Sicherlich wollte er sich durch diese Täuschung aber zunächst mal sich selbst schützen. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass man gerade dann eine Notlüge sagt, wenn man versucht, sich selbst zu schützen oder auszureden. Man nennt dann das ganz vornehm Situationsethik oder auch situative Ethik. Dieses ethische Modell, welches versucht, das sittliche Verhalten nicht durch höchste Werte wie Wahrheit zu begründen, sondern orientiert sich an den Lebenssituationen und Gegebenheiten des Einzelnen. Offensichtlich ist, dass David in dieser Situation Gott nicht vollkommen vertraut. Und wie wir noch sehen werden, hat seine Lüge später verheerende Folgen für Achimelech und die Priester in Nob. Aber vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch wirklich anmerken, wir betrachten ja hier die Davidsgeschichte, dass diese Geschichte uns nicht als moralisches Beispiel gegeben ist, der wir in allem folgen können oder David in allem nachahmen können. David ist kein perfektes, vollkommenes Vorbild, dem wir in allem folgen dürfen. Er ist ein Mensch, der auch Fehler gemacht hat und deshalb fühlen wir uns vielleicht in seiner Gesellschaft nicht minderwertig. Weil wir nicht befürchten müssen, wir könnten nie so gut sein wie er. Gerade im Gegenteil. David ist jemand, der in manchen Sachen es vielleicht auch noch schlechter machte als wir. Er ist kein perfektes moralisches Vorbild. Aber er ist ein Gesalbter. Und er ist ein Mensch, der trotz seiner Unzulänglichkeit und seiner Sünde und seiner Fehler Gott liebte. Er zieht sich nicht von Gott zurück. Er bleibt immer in dieser Abhängigkeit von Gott. Davids Leben ist nicht ideal, aber er ist real. Es ist echt. Und das ist auch für mich ein Argument, ehrlich gesagt, für die Glaubwürdigkeit der Bibel, dass sie eben ihre wichtigsten Helden nicht glorifiziert oder idealisiert, sondern uns mit ihren ganzen menschlichen Schwächen präsentiert. Und wir können auch von den Fehlern dieser Helden lernen, um es eben anders zu machen. David kommt ins Heiligtum als Sünder. Er sucht Zuflucht und er ist dabei nicht ganz ehrlich. Er bittet um Brot. Und Achimelech kann ihm kein normales Brot geben. Alles, was er hat, sind die 12 Schaubrote, das heilige Brot, auch Brot der Gegenwart Gottes genannt, das in 2 Stapeln zu je 6 Stücken auf einem besonderen Tisch im Heiligtum mit Weihrauch zusammen aufgeschnitten lag oder aufgeschichtet lag. An jedem Sabbat wurden sie gegen frisches Brot ausgewechselt, während die alten Brote von den Priestern im Heiligtum gegessen wurden. Es war gegen das Gesetz, dass irgendein anderer die Brote verzehrt, außer den Priestern. Und David wird es wohl gewusst haben. Trotzdem besteht er darauf, es zu bekommen, mit der Begründung, er sei in königlicher Mission unterwegs und die Männer, die ihn begleiteten, seien für diese Arbeit geweiht. Nun, es ist erstaunlich, der Priester Achimelech macht hier eine Ausnahme und er gibt David dieses Brot, das er nach dem Gesetz nicht essen durfte. Wieso konnte er das tun? Wieso hat er diese Freiheit? Nun, in 1. Samuel 22,10 lesen wir sogar durch die Stimme des Verräters und Denunzianten Doeg, dass Achimelech den Herrn in dieser Sache befragte. Aber noch spannender finde ich, dass ein Jahrtausend später diese Begebenheit kommentiert wird von Jesus und er Achimelech dafür lobt, dass er die Vorschrift gebrochen und dem Herrn im Heiligtum gedient hatte. In Matthäus 12 lesen wir, wie die Jünger an diesem Sabbat mit Jesus unterwegs sind durch die Felder. Und die Jünger sind hungrig und sie reißen ein paar Ähren ab, zerreiben sie in der Hand und essen die Körner. Und die Pharisäer beobachten das, sie sehen das und sie ärgern sich darüber. Was tut ihr da? Das ist doch heute am Sabbat nicht erlaubt. Und Jesus sagt zu ihnen in Matthäus 12, Abvers 3, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten, wie er ins Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester. Und dann in Vers 7, wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Also ich finde die Bibel sehr interessant. Was soll dieser Zusammenhang? Was bedeutet das? Nun, ich glaube, Achimelech erkannte den Geist, der hinter den Regeln steht, und er erlaubte David, das Brot zu nehmen. Mit anderen Worten, nicht das strikte Einhalten von gesetzlichen Regeln, nicht das Befolgen des Buchstaben ist das Wichtigste im Heiligtum, sondern das authentische Leben eines bedürftigen, schwachen Menschen, der seine Hilfe bei Gott sucht. Barmherzigkeit geht vor Opfer, sagt Jesus. Und dann fragt David, ob er auch eine Waffe haben kann. Und es ist echt wie verrückt. Er lügt ein zweites Mal, um seinen Flüchtlingsstatus hier irgendwie zu verbergen. Ich war so in Eile, um die Sache des Königs irgendwie zu erledigen, dass ich mein Schwert vergessen habe. Gibt es hier eins? Ja klar, David, es gibt dieses Exponat, das du selbst als Kriegstrophäe hergebracht hast, als Erinnerung an den großen Sieg gegen die Philister. Das Schwert Goliaths liegt hier eingewickelt in diesen schönen Mantel. Das nehme ich gleich mit, erwidert David. Seinesgleichen gibt es nicht. Und damit macht sich David auf den Weg. Hungrig und wehrlos war er ins Heiligtum gekommen, gesättigt und gewappnet, verlässt er es. Für David war also das Heiligtum nicht nur ein ehrwürdiger Ort, an dem man sein Haupt neigt und sich besinnt auf Abraham und auf Mose und die großen Taten und Werke Gottes. Das war es sicherlich auch. Aber es war auch ein Ort, an dem man im Notfall Hilfe bekommt. Brot für den Weg und ein Schwert für den Kampf. Was könnte so ein Ort des Heiligtums für uns heute bedeuten? Nun, wie ich schon sagte, ist es für mich ist so ein Ort des Heiligtums schon mal der Gottesdienst in einer Kirche, in einem Gemeindehaus. Und da ist ehrlich gesagt für mich nicht die Architektur des Gebäudes das Entscheidende. Auch wenn wir Menschen sogenannte Gotteshäuser und Kirchen schon so gebaut haben, dass sie auch optisch von Gottes Erhabenheit und seine Andersartigkeit zum Ausdruck bringen. Aber für mich wird ein Ort zum Heiligtum, wenn Gottes Wahrheit und seine Hoheit, seine Schönheit, seine Ehre im Mittelpunkt steht und mein Blick für Gott geschärft und meine Bindung zu Gott gestärkt wird. Es ist eben ein Ort, an dem ich wie David Brot und Schwert erhalte, Stärkung für den Tag und eine Waffe für den Kampf. Übrigens, beide Worte, Brot und Schwert, werden in der Bibel womit verglichen? Mit dem Wort Gottes werden sie in Verbindung gebracht. Matthäus 4,4, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Epheser 6, Vers 17, setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Gottes Wort ist Brot. Es ernährt uns, es erhält uns am Leben, es gibt uns Lebenskraft und tiefe Lebensenergie, während wir in dieser Welt unterwegs sind, einer Welt, die dem Glauben oft feindlich gegenübersteht. Wir können in uns in unserem Vertrauen und unserer Beziehung zu Gott nicht wachsen, wenn wir nicht ernährt werden mit Gottes Wort. Und wir brauchen es auch in unserem täglichen Kampf gegen den Feind, der uns zerstören will, der uns jagt. Und wenn wir heute vom Feind sprechen, an was denken wir eigentlich? Was nennt der Paulus als den Feind? Es ist einmal klar, dieses Weltsystem, das uns umgibt und das Gott eigentlich ignoriert und ablehnt. Gott spielt keine große Rolle in dieser Welt. Es ist ein Feind. Unser größter Feind ist unsere Selbstzentriertheit. Paulus würde sagen, unser Fleisch. Unsere alte sündige Natur. Und auch natürlich den Gegenspieler Gottes bezeichnet die Bibel als Feind. Und wenn wir hier jeden Sonntag zusammenkommen und Gottes Wort hören, dann wird unser Schwert geschärft und wir lernen, damit umzugehen, es zu gebrauchen und anzuwenden in diesem geistlichen Kampf des Alltags. Aber ich möchte die Bezeichnung Heiligtum nicht nur auf Orte wie Kirchen und Kapellen und Klöster und Gemeindehäuser beschränken. Tut auch die Bibel nicht. Wenn wir auch das Alte Testament lesen, dann gibt es immer wieder auch Raum für Ausnahmen. Ein Ort wird zum Heiligtum, wenn ein brennender Busch anfängt zu brennen oder ein Busch anfängt zu brennen in der Wüste oder Jakobs Kissen wird auch zu einem heiligen Ort. Ein heiliger Ort kann dort sein, wo wir uns bewusst werden, dass das Leben mehr ist, als es scheint, weil es Gott gibt, der unseren Verstand übersteigt und der immer und überall gegenwärtig ist. Und deshalb kann ein Heiligtum auch ein Garten oder ein Park oder ein Berg oder eine Wüste, eine Bank werden, wenn wir uns dort ganz bewusst auf Gott ausrichten, im Gebet, mit ihm reden und auf sein Wort hören. Und ich wünsche uns solche Orte und ich hoffe, auch dieser Ort hier, wo wir uns gerade befinden, ist für uns so wie ein Heiligtum, wohin wir fliehen können in unserer Unvollkommenheit und in unserer Schwachheit, um uns mit dem, was lebensnotwendig ist, zu versorgen. Gott und Gottes Proviant. In Vers 7 haben wir gelesen, dass David an jenem Tag nicht der einzige Besucher des Heiligtums in Nob war. Da war noch ein anderer Mann, der alles beobachtet hatte. Doeg, der Edomiter. Er war der Oberste von Sauls Palastwachen. So sagen die neueren Ausleger. Heute würden wir sagen, der Chef der Geheimpolizei. Sehr wahrscheinlich war er in das Heiligtum gekommen, um ein Reinigungsritual durchzuführen. Er war also kein zufällig vorbeigekommener Tourist, sondern er war dort aus religiösen Gründen und er bemerkte alles, was David tat und er speicherte es für spätere Nutzen. Obwohl er gerade eine religiöse Handlung durchführte, war er wahrscheinlich zu politischen Zwecken oder zu deren Legitimierung im Heiligtum. Für einen Mann wie Doeg ist ein Heiligtum kein Ort, wo man Schwäche zeigt, sondern wo man sich eher einen Panzer anlegt. Ein Ort, an dem man gut seine Selbstgerechtigkeit poliert. Für ihn wäre es undenkbar gewesen, so einen heiligen Ort zu betreten wie David, atemlos, verschwitzt, lügend und hungrig. So zog man doch die heiligen Dinge in den Schmutz des Alltäglichen. Doeg, praktizierte im Heiligtum Religion, aber er hatte keine wirkliche Leidenschaft für Gott oder für den Geist des Heiligtums, für Gnade und Barmherzigkeit. Religion und religiöse Dinge konnte er gut gebrauchen, um in seiner Karriere und in der Politik voranzukommen. Und so benutzte er, was er im Heiligtum gesehen hatte, um sich selber und seine Karriere zu befördern. Und so lesen wir dann in 1. Samuel 22, ab Vers 9, das könnt ihr dann zu Hause lesen, lest das ganze 22. Kapitel, wie er zur gegebenen Zeit Saul alles berichtet, was er in Nob beobachtet hatte, wie David dort Hilfe gesucht hat und Achimelech sie ihm gewährt hatte. Und Saul, er wird wütend und er klagt Achimelech an und er lässt sie holen, ihn und die 85 Hilfspriester. Er klagt sie an des Verrats und der Verschwörung. Und die sagen zwar und beteuern, dass sie nichts wussten von Davids Flucht. Wussten sie ja auch nicht. Denn David hatte ja Achimelech nicht die Wahrheit gesagt. Aber Saul lässt ihre Verteidigung kalt und er ordnet ihre Exekution an. Allerdings weigerten sich Sauls Soldaten, die Priester umzubringen. Irgendwie wussten sie, das ist nicht in Ordnung, hier die Priester Gottes umzubringen. Und dann befahl Saul, Doeg, dem Edomiter, diese Hinrichtung durchzuführen. Und Doeg, ohne mit der Wimper zu zucken, schlachtet die 58 wehrlosen Priester einen nach dem anderen ab und ging dann dazu über, das ganze Priesterdorf niederzumetzeln, Frauen, Kinder, Tiere. Was für ein Opportunist. Der Theologe Eugene Peterson, er schreibt, wir können ziemlich sicher sein, dass der hinterhältige und berechnende Doeg an jenem Tag seine blutige Arbeit ohne ein einziges Zögern und Zweifeln ausführte, im Bewusstsein, dass er seine vom Heiligtum abgesegnete Identität auslebte. Wie so ein Kreuzfahrer in einem heiligen Krieg. Und Peterson geht da noch weiter und zieht das dann in unsere Zeit. Wir können ein religiöses Ritual dazu gebrauchen, uns von Menschen abzugrenzen, die wir verachten. Wir können an einem heiligen Ort Halt machen, um ein Gefühl der Überlegenheit zu kultivieren, um herauszufinden, wie wir unseren Rivalen am besten ausbuten können oder um unseren Hass und unsere Böswilligkeit durch die Autorität der Religion zu legitimieren. Und dann verlassen wir den Ort als herzlose, kalte und hinterhältige Menschen. Schon krass. Es gibt manche Doegs, auch im Heiligtum. Möge Gott jeden davor bewahren, jemals so eine Doeg-Gesinnung zu haben. Als David von dem Massaker berichtet wird, erinnert er sich, dass er diesen Doeg an dem Tag, als er im Heiligtum war, dass er ihn dort gesehen hatte. Und er verarbeitet seine Gefühle und auch seinen Ärger, sicherlich auch seine Schuldgefühle. Wie schon? Im Gebet. Psalm 52 stellt durch seinen Titel die Verbindung zu diesem Geschehen her. Wir lesen dort für den Dirigenten ein kunstvoll gestaltetes Lied von David. Der Edomiter Doeg hatte Saul aufgesucht und ihm verraten. David ist gekommen und befindet sich im Haus von Achimelech. Hören wir mal, wie David betet. Was prahlst du so mit deiner Bosheit, du großer Held? Gottes Gnade hat Bestand für alle Zeit. Alles, was du im Sinn hast, ist das Verderben anderer. Deine Zunge gleicht einem geschliffenen Schermesser, du Betrüger. Du liebst das Böse und nicht das Gute, die Lüge mehr als das ehrliche und hilfreiche Wort. Mit deinen Worten Unheil anzurichten, das gefällt dir, du betrügerisches Großmaul. So wird nun Gott dich für immer vernichten. Er wird dich packen und aus deinem Zuhause herausreißen, dich entwurzeln aus der Welt der Lebenden. Das werden die sehen, die nach Gottes Willen leben, und ehrfürchtiges Staunen wird sie erfassen. Erleichtert werden sie dann lachen und sagen: Seht ihr, so geht es dem, der seine Zuflucht nicht bei Gott gesucht hat. Lieber vertraute er auf seinen großen Reichtum und baute auf List und Tücke. In anderen Worten, wer um seines Ansehens und Erfolgs und Reichtums willen über Leichen geht, Religion zu seinem Vorteil benutzt, wird letztlich untergehen. Und dann folgt wieder dieses Aber des Vertrauens. Ich aber gleiche einem Ölbaum. Ölbäume gehören zu den langlebigsten Bäumen dieser Erde. Sie können sehr alt werden, Tausende von Jahren. Ich aber gleiche einem Ölbaum, der beim Haus Gottes grünt und blüht. Immer und ewig vertraue ich auf Gottes Güte. Ich werde dir, Herr, ewig danken für das, was du getan hast. Voll Zuversicht hoffe ich auf dich. Ja, dein Name steht für einen gütigen Gott. Das bezeuge ich vor allen, die dir treu sind. So betet David. Und so dürfen auch wir beten als Menschen, die noch lange nicht vollkommen sind. Die noch lange nicht vollkommen sind, auch wenn sie ins Heiligtum gehen. Die aber hungrig und bedürftig zu Gott kommen und vor Gott verletzlich werden. Und meine Lieben, wenn wir gerade heraus ihm sagen, was wir brauchen, was uns Not macht, was uns Angst macht, was uns belastet, auch unser Versagen, dann werden wir mit ziemlicher Sicherheit innerlich gesegnet wieder gehen. Wir werden das Heiligtum wie David verlassen, dankbar am Leben zu sein und voll Zuversicht, weil Gott unsere Zuflucht ist. Auf seine Güte wollen wir immer und ewig vertrauen. Amen.